Hallo, das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ja, ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin. Ich promoviere zurzeit im Bereich der Psychologie, habe selbst 2 Kinder und ja, beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit euch gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Ja, bekanntlichermaßen sind ja alle guten Dinge 3 und ich freue mich wirklich von Herzen, dass ich das 3. Mal in meinem Podcast Kirin habe und mit ihr über eine bindungsorientierte Schulkindzeit, die Wackelzahnpubertät, spreche. Und bevor wir starten, würde ich dich einfach nochmal bitten, Kirin, dich kurz vorzustellen, denn für alle die ersten 2 Male noch nicht gehört haben, was sie unbedingt noch nachholen sollten, ja, vielleicht nochmal ein paar Worte zu dir und ein herzliches Willkommen von mir.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich riesig. Danke dir.
Ja, genau. Ich bin Kirin. Ich bin bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin. Ich bin Ergotherapeutin ursprünglich, arbeite schon sehr lange mit Familien. Erstmal mit den Kindern und jetzt überwiegend mit den Eltern. Ich habe selbst 3 Kinder, 2 davon in der Wackelzahnpubertät. Ich bin Experte.
Oh ja, das bist du.
Beruflich wie privat. Ja, genau. Und freue mich, genau. Ich biete Elternberatung an. Bin eigentlich in Hannover sehr fokussiert. Jetzt in Corona bin ich online mehr präsent. Ja.
Und genau, man findet dich, genau, unter bindungs- und beziehungsorientiert. Und alles wird auch verlinkt. Also jeder kann dich auch finden, der Beratung wünscht und braucht. Wir verlinken wieder alles in den Shownotes. Entschuldigung, was wolltest du?
Ja. Genau, und ich freue mich, wieder da zu sein.
Heute soll es darum gehen, zum einen erstmal, was ist das, diese bindungsstarke Schulzeit, Wackelzahnpubertät? Was verändert sich bei den Kindern? Ja, und vor allem auch, was können wir tun, was können wir in der Kommunikation tun, wir Erwachsene im Umgang mit den Kindern? Das sind so unsere Pfeiler, um die es jetzt in den nächsten Minuten für euch gehen soll. Vielleicht zum Eingang, ja, was ist das überhaupt? Also jeder hat es, glaube ich, schon mal so gehört, Wackelzahnpubertät, ja gut, kann sich auch jeder was drunter vorstellen, dann wackeln die Zähne und irgendwas wackelt und verändert sich, aber was passiert da beim Kind?
Ja, total spannend, genau. Also eben diese Schulkindzeit, Wackelzahnpubertät, die Zeit sozusagen, wann die Zähne auch wackeln, das ist ungefähr zwischen 5 und 10. Also es ist ein großer Spannungsbogen und es ist ein großer Entwicklungsraum. Und eigentlich denken wir haben die Autonomiephase gerade hinter uns, jetzt wird es irgendwie einfacher. Und plötzlich wird es anders. Wir erkennen das oft, dass unsere Kinder sehr plötzlich irgendwie ja ganz neue Sachen wollen. Bei uns fing es an, dass wir haben damals einen großen Kreisverkehr gewohnt und der wollte allein auf den Spielplatz mit 5. Und wir sind in Ohnmacht gefallen, weil dieser 3-spurige Kreisverkehr war für uns nicht für unser 5-jähriges Kind gemacht.
Verständlich,
und da haben wir sind wir das erste Mal irgendwie waren ganz schön empört, was dieses Kind jetzt da auf einmal möchte. Also die entwickeln plötzlich aus sich heraus tolle Pläne, so wo sie sehr selbstständig sein wollen, wo sie ihre Flügel testen wollen, wo sie ihre Autonomie testen möchten. Und gleichzeitig, das macht es für sie und für uns oft sehr schwierig, ist das auch eine Zeit, wo sie sehr viel Nähe suchen. Vielleicht wollen sie wieder ins Elternbett, wenn sie vorher schon ausgezogen sind. Brauchen beim Anziehen Unterstützung oder sind plötzlich ganz schnell weinerlich, ganz schnell frustriert. Sehr, sehr dünnhäutig in Dingen, zweifeln manchmal vielleicht ein bisschen an sich. Und ich sage sehr gerne, dass diese Schulkindzeit, die Wackelzahnpubertät, so sehr unter diesem Spannungsfeld der Autonomie und der Verbundenheit ist. Also die Kinder wollen über sich hinauswachsen und suchen gleichzeitig die Verbindung. Das machen wir immer in allen Lebensphasen. Um zufrieden zu sein, müssen wir uns selbstwirksam spüren, autonom und uns verbunden fühlen. Und in dieser Zeit ist es aber nochmal sehr deutlich sozusagen und da organisiert sich ganz viel um. Und was auch noch ein bisschen neu ist, dass, also in diesem Verlauf auf jeden Fall, dass diese Verbundenheit nicht mehr nur mit uns Eltern zählt, sondern dass die Freunde damit reinspielen. Dass die Verbundenheit mit den Freunden zunehmend eine große Rolle spielt. Was jetzt tatsächlich merke bei einem von meinem Kind, jetzt wo die Freunde plötzlich wegfallen, wirklich, wirklich ein großes Thema ist, weil er sich ganz viel in letzter Zeit, das letzte Jahr ging ganz viel darum, sich da mit seinen Freunden, wo es bei ihm persönlich im Kindergartenalter gar kein Thema war, Freunde, war, hat sich das jetzt wirklich, und ich habe mir schon gedacht, mein Kind hat keine Freunde und will keine Freunde, da war irgendwie, und jetzt, also ich kann auch Eltern sagen, habt Geduld, das ist bei ganz vielen so, viele haben vorher schon Freundschaften irgendwie so, aber dass Freundschaften entstehen, das ist wirklich so zwischen 5 und 10, auch da wieder, Menschen sind sehr unterschiedlich, die Spanne ist sehr groß, aber eben, dass die Verbundenheit mit den Freunden plötzlich sehr wichtig ist.
Und dass sie sich das auch orientieren, ne? An denen, ja, sie, denen sie auch nacheifern, nachahmen, ganz viel imitieren und ja, wir dann auch, ja, als Erwachsene, als Eltern uninteressanter werden, oder?
Ja, das plötzlich ganz neu ist. Also Potzblitz, also manche Eltern dann auch, habe ich jetzt was falsch gemacht? Oder also es ist das Gummiband der Bindung sozusagen dehnt sich ein bisschen und wir Eltern dürfen uns auch anpassen so. Also das, die Bindung ist da, die Liebe ist da und es ist ganz wundervoll, es sind ganz neue Gespräche, es ist, in der Zeit entwickelt sich sehr viel in der Kognition und in der Empathie. So viele Schritte, die wir oft von schon jüngeren Kindern erwarten, wünschen wir uns, wünschen, passieren da oft erst. Also es den Kindern gelingt da der Perspektivwechsel, dass sie sich wirklich, wenn es ihnen gut geht und im Verlauf, also nicht jeder Sechsjährige kann diesen, oder zu jeder Situation ist der Perspektivwechsel. Aber bei uns am Esstisch ist zum Beispiel ganz lustig, dass die Jungs jetzt feststellen, Mama, ich kann hell sehen. Ich kann hell sehen, dass der wütend wird, wenn ich ihm den Fußball wegnehmen. Und so, ja, davon rede ich schon so lange.
Aber dass es so Klick macht, so, also dass du so in bestimmten Momenten merkst, huch, da fallen gerade so Groschen.
Ja, ganz genau. Und also meine nennen das wirklich hellsehen. Mach mal, ich kann hellsehen. So, also das ist für sie auch, dass die das nochmal so sehr wahrnehmen. Und wir reden sehr viel auch nochmal auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene, wie fühlt er sich und woran merke ich das? Weil wir sind da sehr oft sehr ungeduldig, aber diesen Schritt wirklich, also wie sich Empathie entwickelt, ist in diesem Alter überwiegend erst, dass es wirklich so, also so die erste Empathie ist ja, wenn ein Säugling weint, weint der nächste Säugling mit. So, dann springen die Spiegelneuronen total an. Der nächste Schritt ist sozusagen, dass wenn jetzt, weiß ich was, wenn ich als Mutter irgendwie traurig bin, kommt meine Zweijährige und bringt mir das Kuscheltier. Weil wenn sie traurig ist, hilft ihr das Kuscheltier, also dann hilft allen
auch das Kuscheltier. Überträgt sich auf dich, ja.
Überträgt sich das. Und dann kommt Schritt für Schritt ganz langsam dieser Schritt, dass der eine das braucht und der andere das braucht. Und ein ganz typischer Satz ist auch, wo es um 6 herum sich der Gerechtigkeitssinn sehr entwickelt. Das ist aber ungerecht. Also ich glaube, alle Wackelzahneltern, ich kenne das sehr gut, dass sehr viel darüber diskutiert und gesprochen und ausprobiert und kognitiv eingeordnet wird, was ist denn jetzt gerecht und was ist ungerecht. So, also da ist ganz viel Entwicklung auf diesem Bereich.
Aber die Spanne ist schon groß, ne? Also die Spanne auch, ja, dass sie das fühlen und mitfühlen, weil wenn wir jetzt an diesen Punkt kommen, ein Kind haut einem anderen Kind weh oder beschimpft Eltern oder zeigt seine große Frustration mit Gefühlsausbrüchen, mit körperlichem Einsatz, würde man ja davon ausgehen, Mensch, wenn die Kinder doch dann aber schon Empathie gelernt haben und wissen, dass es dem anderen wehtut und sich da auch einfühlen können, müssten sie doch logischerweise bereit sein zu sagen, hey, ich höre damit auf, weil ich weiß ja jetzt, dass es dem Gegenüber wehtut. Aber das passiert ja in der Phase noch nicht so schlagartig.
Ja, das ist bei allen, also das ist auch bei mir, es ist immer Emotion vor Kognition. Wenn unsere Emotionen ganz groß sind, dann ist das mit der Kognition nicht mehr so. Und gerade unsere Wackelzahnpubertisten, in dieser ganzen Entwicklung, wo so viel passiert, wo sie sich so in diesem Spannungsfeld bewegen, das sind viele Emotionen. Und in diesen Emotionen ist da Pustekuchen nichts abrufbereit.
So, dann schläft quasi das kognitive Gehirn, wie auch in der Autonomiephase bei den kleineren Kindern, wieder komplett für einen Moment ein und die Gefühle haben quasi freie Bahn und werden rausgebracht, geschüttet.
Genau, die sind einfach unglaublich präsent. Also die Kinder erzählen dadurch auch unglaublich viel von sich, wie es ihnen eigentlich geht. Und da ist auch, was ja auch sozusagen ganz viele Eltern in diesem Alter ganz schön gefrustet sind und auch Zweifeln haben, wie das denn wird, ist sozusagen die Kommunikation. Ich nenne das immer freundlicherweise Kommunikation mit dem Schulkind. Du Kackmama, ich hasse dich, ich zieh aus. Auch ich höre hier hin und wieder, ich zieh aus. Ich komme nicht wieder nach Hause.
Oh Gott, und dann?
Und
dann schlägst du auch die Hände über den Kopf zusammen.
Ja, nee, also wir sind da manchmal ganz bestürzt und ganz getroffen und sind in einem Machtkampf oder denken, ich war jetzt eine schlechte Mutter, ich habe das schlecht gemacht oder mein Kind muss doch jetzt verstehen, das geht nicht, wie du auch sagst, es müsste doch die Empathie haben. Aber auch hier, das Kind sagt nichts über uns aus. Das Kind sagt in diesem Moment aus, wie es ihm geht. Und Kack, Mama, ich zieh aus, heißt, Mama, es ist gerade total viel und ich weiß gerade nicht weiter, ich bin hilflos. Ich ziehe aus, ist eigentlich immer hilflos. So, ich weiß hier nicht mehr weiter. Da ist gerade so viel Gefühl und Kognition und Mischmasch, ich ziehe aus.
Wie reagierst du darauf? Wie reagierst du darauf, wenn dein Kind sagt, Kack, Scheiß, Mama, du hast dir gerade total Mühe gegeben, wirklich dich ins Zeug gelegt, wieder was ganz Tolles zu essen gemacht und mit Liebe wirklich und Ruhe nach einem harten Arbeitstag dir alle Beine ausgerissen, sage ich mal. Und dann kommt ein Kack, Mama, ich gehe.
Ja, meine Jungs würden nie Kack, Mama, ich gehe sagen. Ich habe sehr impulsive Jungs. Das wäre sehr laut. Und ein ganz wichtiger Punkt, und das ist mir in meiner Arbeit auch total wichtig, was du eben sagst, nach einem harten Arbeitstag und Bein ausreißen und so, ich finde, auch mal wieder ist das eine Zeit, wo wir den Fokus, also die Selbstfürsorge so doll im Mittelpunkt steht, weil ja, es kostet Kraft. Und ja, ich habe auch die Momente, wo ich mir das Bein ausgerissen habe und dann ganz schön empört bin über diese Wörter und sozusagen auf der Verhaltensebene bleibe. Und genau, wir haben ja am Anfang gar nicht den Einstieg gemacht, genau, was ist eigentlich bindungs- und beziehungsorientiert? Hat mir im letzten, glaube ich, drüber gesprochen. Also ich spreche immer, das von Katja Saalfrank entwickelt, oder mit dem Eisberg arbeiten relativ viele und die hat ihn nochmal spezialisiert, dass es sozusagen ein Eisberg gibt, auf dessen Spitze ist einfach das Verhalten. Wir sehen das Verhalten, das sehen wir. Wir sehen aber ganz viel von diesem Eisberg nicht. Und darunter sind sozusagen die Gefühle. Und diese Gefühle haben immer mit den emotionalen Grundbedürfnissen etwas zu tun. Und wenn ich jetzt sozusagen in meiner Arbeit und in guten Phasen meiner Mutterschaft auch das Verhalten, das bewerte ich nicht, aber ich ignoriere es auch nicht, sondern es ist ein wertvolles Signal. Und eben das Verhalten jetzt von meinem Kind ist, du Kack-Scheiß-Mama, ich ziehe aus. Das nehme ich wahr, das nehme ich ernst und guck, welche Gefühle sind darunter. Das ist frustriert, ärgerlich, müde, wahrscheinlich nach der Schule musste lange kooperieren. Und dann kann ich auf die Bedürfnisse gehen. Ganz oft gesehen werden erstmal, gehört werden. Sich verbinden. Und in diesen Momenten ist es dann sozusagen der Knackpunkt, ob ich mich auf der Verhaltensebene aufhalte und mit meinem Kind diskutiere, dass man nicht Kack Mama sagt, oder ob ich runtergehe.
Und fragst, und sage, was möchtest du gerade sagen, oder was ist da
ja,
los?
Oder auch, also dieses Fragen ist oft so, aber ich kann so anbieten, Mensch, das war ein anstrengender Tag. Hm. Boah, ich merke, dass es dir echt zu viel ist. Oder wenn wir auch eine harte Diskussion haben. Also manchmal ist er wirklich frustriert, was ich hier jetzt nicht mitgehen möchte und was nicht. Und dann kann ich auch sagen, ich sehe, dass es dir wirklich wichtig ist. Ich habe es gehört, dass es dir wirklich, wirklich wichtig ist. So, und auch hier wieder, ich bin ganz fest davon überzeugt, wir als Familie dürfen Konflikte haben. Es darf total sein, dass ihm was total wichtig ist und mir auch. So, und die Art und Weise, wie wir darüber sprechen und die Art und Weise, dass wir die Verbindung in diesem Konflikt halten, auf die kommt es an. Es kommt dann nicht darauf an, dass wir keine Konflikte haben. Und ich bin ganz gewiss keine kackschlechte Mama, wenn mein Kind so was sagt oder wir uns streiten irgendwie so. Also das ist nämlich ganz schnell, dass wir sozusagen auf dem, also dass wir uns angesprochen fühlen, dass wir uns abgewertet fühlen, dass wir denken, das Kind spricht über uns. Aber das Kind spricht gar nicht über uns. Es erzählt sich, erzählt etwas von sich. Das ist sozusagen, wenn wir die vier Seiten einer Nachricht nehmen, es offenbart etwas von sich. Das ist das Selbstoffenbarungswort.
Und wir haben die Chance, mit welchem Ohr wir die Botschaft hören, mit welchem, ob wir sie mit dem Herzen annehmen oder ob wir sie bewerten, beurteilen und unsere Schlüsse daraus ziehen oder ob wir einfach erstmal in der Beobachtung sind und innehalten.
Genau. Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass wir einfach wirklich den Schritt haben, weil wenn wir uns angegriffen fühlen, wenn wir das Gefühl haben, der bewertet uns oder wir haben was falsch gemacht oder wir sind nicht gut genug, dann ist es ganz schwierig, in dieser offenen Haltung zu bleiben. Aber wenn wir uns wirklich sagen, der erzählt etwas über sich, das hat relativ wenig mit mir sozusagen zu tun. Also dann gelingt es mir persönlich viel einfacher sozusagen, auf das einzugehen, worum es geht. Und da können wir nämlich dann auch in Verbindung sein über diese Gefühle und wie sich das anfühlt. Und eben auch ganz viel, wenn ich hatte auch einen Poster vor ein paar Tagen, haben wir hart auch drüber, warum bestimmen wir so viel und was bestimmen auch mit Verantwortung zu tun hat und warum wir bestimmen, ob wir jetzt auf dem Gehweg oder nicht. Also manchmal sind es Gleichheiten, wo wir auf jeden Fall offen in Dialog gehen können und wirklich unsere Familie nochmal, es ist spannend, das sind Dinge, können nochmal angepasst werden, gucken, das Familienleben verändert sich, die Bedürfnisse verändern sich. Und gleichzeitig wird auch hart diskutiert, warum wir Auto fahren dürfen und er nicht. So, also es ist.
Da kommen wir wieder zu der Frage vom Gerechten, ne? Was ist jetzt gerecht? Ja. Was ist nicht gerecht? Warum dürft ihr das und ich noch nicht?
Ja, also es wird ganz, ganz viel diskutiert. Und ja, das ist an ganz vielen Punkten anstrengend, wo wieder meine Selbstfürsorge unglaublich wichtig ist, dass ich auf mich achte. Weil wenn ich da dann eben einfach sozusagen nicht auf mich geachtet habe, total K.O. bin, dann kann ich das irgendwie nicht. Und auch da dürfen wir, glaube ich, auf uns achten, weil ja, es gibt Punkte, wo ich nicht das ewig diskutieren kann. Aber auch da kann ich in Verbindung sein. Ich sehe, dass es dir wichtig ist. Lass uns heute Abend dann mal drüber sprechen.
Ich habe eine Frage.
Ich muss da nicht über meine Grenze gehen.
Ich habe eine Frage, wenn du, und es geht ja ganz, ganz vielen Zuhörern so, ich weiß das, also dass ganz viele auch von meinen Lesern und Zuhörern einfach ganz oft wieder diese Momente haben von, okay, jetzt werde ich aber gerade angetriggert, ich spüre diese aufsteigende Wut in mir und merke, ich verliere die Kontrolle. Und ich meine, wenn wir es merken und noch innehalten können, sind wir ja schon mal 10 Schritte weiter. Aber was, wenn auf einen, du doofe Mama, ein jetzt geh aber in dein Zimmer und wir fangen an zu platzen. Zum einen, was tust du, damit dir das nicht passiert? Weil ich meine, das ist ein ganz großer Grundpfeiler von unserer Arbeit und unserer Sicht. Aber wie schaffst du es, darauf eben nicht betroffen zu reagieren oder es nicht persönlich zu nehmen? Formuliere ich die Frage mal so, weil das ist wirklich so ein Knackpunkt, der vielen einfach immens schwerfällt.
Ja, genau, also ich glaube, es sind viele Punkte und ich reagiere auch mal, dass es mir zu viel war. So, also ja, es passiert mir auch mal, dass ich hier Wut entbrannt, entweder ich gehe oder manchmal auch fordere, dass das wütende Kind halt geht. Und gleichzeitig weiß ich in dem Moment eigentlich schon, wie wir sagen, es hat so viel mit mir zu tun. Und ich glaube, das ist total hilfreich, wenn wir das wissen. Und ich finde, genau, meine Arbeit, das hat immer mehrere Punkte. Ein Punkt, finde ich, ist immer ganz wichtig, der total hilft, Kinder besser verstehen. Wenn ich weiß, was passiert, welche Entwicklung ist. Wir haben das letzte Mal so viel darüber gesprochen, über die Haltung. Welche Haltung ich dem Kind gegenüber habe. Und das ist auch eine Grundart, die wir auch gemeinsam haben in der Haltung und die meiner Arbeit zugrunde liegt. Kinder sind Teamworker. Kinder kooperieren so gut, wie sie können. Und dann lohnt sich es eben sehr auf die Entwicklungsphasen. Wie ist das mit der Empathie? Geht das? Oder eben mit der Kommunikation? Also wenn ich verstehe, warum mein Kind das macht, wenn ich verstehe, dass für mein Kind Selbstwirksamkeit, Autonomie in dieser Zeit total wichtig ist und wir alle jetzt hier in dem Corona-Zustand sind, wie doll ist die Autonomie von uns allen gerade eingeschränkt? Wir haben es hier regelmäßig, dass wir plötzlich ganz unzufriedene, ärgerten. Bei uns in der Familie entwickelt sich das sehr schnell dann im Geschwisterkonflikt. So eine Unzufriedenheit. Und ganz viel ist, ja, wir sind so in der Autonomie eingeschränkt. Unser größeres Kind, der war, also einerseits genieße ich es auch, tatsächlich, wir haben viel mehr Verbindung wieder, aber der war echt, der wäre jetzt einfach auf dem Fußballplatz, würde der.
Und hätte seine Flügel, raus, ne? Was du ja auch immer so schön sagst, mit den Wurzeln und Flügeln, der würde fliegen. Er würde einfach fliegen, oder?
Der würde gerade so fliegen und Selbstwirksamkeit ausprobieren. Dabei auch, der Vogel fliegt auch mal gegen Ast irgendwie so. Das ist jetzt keine Zeit, wo die schon alles perfekt können müssen, sozusagen. Und da sind die total eingeschränkt. Und wenn dann hier ein Genöle ist, aber ich genau weiß, die Autonomie fehlt so, die Selbstwirksamkeit fehlt so, dann kann ich da anders drauf eingehen. Und also wenn ich das verstehe. Und der zweite Punkt, den ich da immer ganz wichtig finde, ist auch mich selber zu verstehen. Warum reagiere ich so? Diese Abwertung, du Kackmama. Erstens, wo komme ich her? Was ist bei mir früher passiert, wenn ich sowas gesagt habe? Also ganz schnell sind wir dann auch in der Kette. So, das wäre bei mir gar nicht gegangen. So, also das
dann wäre aber was los gewesen, ne?
Also der wäre aber was los gewesen.
Und wenn man eine Vereinbarung getroffen hat, dann wird sich daran gehalten. Und klar, so diese alten Sätze, die dann aufploppen.
Ja. Oder auch, dass wir ja, wie du sagst, das Allerbeste geben. So, und dann da uns abgewertet fühlen aus dieser Kackmama. Und dass wir wenn wir uns abgewertet fühlen, so und
erhältst du nicht deine Wertschätzung für die Arbeit, die du leistest als Mama? Und das ist ja auch wieder so ein Punkt. Muss dein Kind dir diese Wertschätzung geben?
Darf ich selber wissen. So, und an welchen Punkten kann ich diese Wertschätzung? Also die geben uns ja mehr und mehr als mehr Wertschätzung. Nur nicht in dem Moment, wo sie wütend sind. Nee. Oder vielleicht gerade in dem Moment, dass sie wütend sind, dass sie uns vertrauen. Weil viele von uns kennen das. Viele von uns hätten das nicht gemacht in dem Alter.
Das wollte ich vorher noch sagen, ne? Was es für ein Geschenk ist, wenn wir es auch wieder von der anderen Seite sehen, dass ein Mensch ganz wütend wird und sich fallen lässt. Ja. Dann kommt der Spruch, Wut ist ein Geschenk, wieder so zum Tragen, weil das machen sie da, wo sie sich sicher und wohl fühlen. Und dann kommen aber auch bei Kindern, höre ich zumindest auch von vielen Eltern, diese Sätze, aber du kommst doch bald in die Schule. Du musst das doch schon können. Also die Erwartungshaltung, spielt die da nicht auch eine große Rolle? Dieser Konflikt zwischen ich fliege, ich habe meine Wurzeln, und dann diese Sätze, dieses große Thema, ich komme bald in die Schule. Was macht das mit so einem Menschen? Mit so einem kleinen Menschen, der doch jetzt so große, so große Ziele sieht, aber auch so eine große Last spürt.
Ja, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, in jeder Entwicklungsphase und in dieser auch, dass wir ganz doll vermeiden, diese großen Bilder in unserem Kopf zu haben. Du kommst in die Schule. Was wird das in der Schule, wenn du dich so in der Schule verhältst?
Ja, ganz genau.
So, oder eben auch schon diesen Druck auf die Schule. Das ist ganz wenig hilfreich. Es ist hilfreich, hinter das Verhalten eben zu gucken und diese Stärken und eben wieder Kinder besser verstehen, zu wissen, dass dieses Spannungsfeld extrem ist. Und wie gesagt, du kommst doch jetzt in die Schule und jetzt ziehe ich dir immer noch die Socken an. Das ist sehr wenig hilfreich, weil die Kinder brauchen eben ihre Wurzeln, um ihre Flügel zu haben. Und ich erfahre es ganz viel in den Beratungen. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt eine Beratung habe, wo das anders ist. Und es war bei uns tatsächlich auch so, dass wir die Kinder, beim ersten haben wir uns noch ein bisschen um die Einschulung herum wieder angezogen haben. Die haben sich lange unsere zweijährige Autonomie, weil es ist ganz wichtig, selber anziehen. Und da kommt plötzlich eine Phase, wo das genossen wird, sich morgens nochmal anziehen zu lassen.
Ich wollte gerade sagen, wo sie es genießen, einfach diesen Kontakt zu haben.
Ja, genau, oder auffordern. Und manchmal gibt es auch Konflikte. Und ich glaube, die brauchen die nie. Also wir dürfen da vertrauen, dass die Wurzeln, wenn die Wurzeln da sind, und ich bin ich ganz gut im genau Zitieren, aber André Stern hat da auch, finde ich, so ein wertvoller Satz. Die Autonomie ist entscheidend für die Selbstständigkeit, sondern die Wurzeln, die Verbundenheit. Also wir sind umso selbstständiger, umso verbundener wir es eigentlich.
Weil oft kommt ja dann die Sorge von Eltern, Mensch, das Kind, ja, also wie soll es das denn dort schaffen? Wie soll es denn dort selbstständig werden? Oder auch verwöhne ich es jetzt zu sehr und bekomme so ein kleines verwöhntes, neulich habe ich auch ein ganz schreckliches Wort gehört, aber ich sage mir jetzt einfach ein Wutzwerg, den ich dann heranziehe, weil auch die Emotionen so geduldet werden. Also was würdest du dazu sagen, gerade zu diesem verbundenen Autonomie und jetzt kommen so ganz viele Emotionen hoch? Und ja, da müssen wir doch was tun. Also da müssen wir doch was gegen tun. Wir müssen doch dem Kind zeigen, dass es so nicht geht. Das muss sich doch in die Gesellschaft eingliedern. Also es ist ja auch so ein großes Thema von, das muss ich doch anpassen lernen.
Genau, also auch da sehe ich zwei Faktoren wieder. Ich sehe das genau mit den Gefühlen und Wut. Und da ist es einfach total hilfreich, wieder Kinder besser verstehen, wenn wir hingenau gucken, was braucht ein Mensch, um Gefühle regulieren zu lernen. Keine Strafen. Also mein Ziel ist auch, meine Kinder großzuziehen, dass sie sich gut regulieren können, aber ich mache das Wort aber nicht, um das zu können, um empathische Menschen zu haben, brauchen die erstmal sehr viel Empathie. Ein Kind lernt nicht empathisch zu sein, im ersten Schritt, wenn es Strafen kriegt, wenn es nicht empathisch ist.
Wenn du deine Macht ausspielst, ja.
Ja, und Gefühle zu regulieren, müssen wir uns erstmal in unseren Gefühlen kennenlernen. Und da dürfen wir sie begleiten. Ja, Mensch, du bist wütend. Boah, da ist eine große Wut. Was können wir da machen? Wenn wir die Gefühle verbieten, dann lernen die sich gar nicht auf ihre Gefühlsweltkarte sozusagen kennen. Also wir können umso besser uns sozusagen regulieren, umso besser wir uns auskennen. Und dafür ist es total wertvoll, wenn wir uns an die Seite unserer Kinder stellen. Und der zweite Punkt, der wirklich total spannend in dem Alter ist, ist eben das mit den Wurzeln und Flügeln, wo wir die Sorge haben, dass wir sie zu sehr binden können oder dass wir sie zu sehr aus dem Nest schubsen. Und ich glaube, da ist wirklich unsere Feinfühligkeit, weil es kann, und es ist so ein Spiel, weil ja, bei manchen von uns Eltern, löst das ganz schön was aus. Also wir wollen ja bedürfnisorientiert sein und alles so. Und wir haben ganz viel Energie und ganz viel Liebe und ganz viel Bindung. Und jetzt geht das Kind plötzlich flöten. Für mich, ich bin ja sozusagen vom Fach, meine Kinder werden ganz schön frech außer Haus.
Außer Haus auch, also, ja? Also auch draußen, ja? Okay. Weil das ist ja auch spannend. Manche Kinder, die haben es ja nur in der Einrichtung, in der Schule, Spätkita, Vorschule und zu Hause dich, manche bei beiden, ne, zu Hause und manche ja nur zu Hause und sind super, hyper angepasst in anderen
Einrichtungen. Meine nicht. Sie probieren da sehr ihre Flügel aus, wo ich ganz gut gucken darf. Wo sind meine Werte? Wie viel Selbsterfahrung gebe ich ihnen? Wie viel, aber auch sicherer Hafen gebe ich ihnen wieder zu Hause, um das zu erforschen und zu besprechen. Und klar darf ich mich positionieren. Und gleichzeitig darf ich aber auch sehr viel Vertrauen haben, dass meine Kinder mich kennen und meine Werte kennen. Und also ich glaube, auch da darf ich mehr zuhören und mitfühlen als Monologe halten. Genau, also auch da ist es wirklich so eine Feinfühligkeit und dieses Band, wie viel Autonomie ist, wie viel Verbundenheit. Und ich glaube, in beidem ist ganz wichtig, dass wir diese großen Bilder manchmal zur Seite stellen können. Mein Kind wird nie selbstständig werden. Pack's in die Kiste. So, und ich finde in diesem Alter, ich finde immer ganz wichtig, dass selbstständig und selber machen nie alleine machen bedeuten muss. Also wir sind dann schnell, du bist doch jetzt ein Schulkind, du gehst alleine zu Bäcker, jetzt kannst du dich doch auch alleine anziehen. Oder ich habe es auch manchmal, mein Kind möchte sich nicht anziehen lassen und es möchte sich aber auch nicht selber anziehen. Was machen wir da? Und selbst anziehen heißt auch nicht alleine. Also ich habe, wir können dabei stehen, wir können es begleiten. So, also wir können an ihrer Seite stehen. und sie ihre Erfahrung machen lassen. Mit dem Anziehen manchmal die Sachen reichen, aber auch ja, besprechen und die gehen zum Bäcker und so. Und auch dann ist es in die Hose gegangen. Sie haben das Geld fallen lassen auf der Straße und so. Also dass wir auch da nicht in die Monologe und ins Strafen kommen, sondern uns an die Seite unserer Kinder setzen. Und ich glaube, es ist auch nochmal eine ganz wichtige Phase, weil jetzt hätten wir noch die Chance, unsere Macht einzusetzen und zu strafen. Das haben wir nach dieser Zeit nicht mehr. Wenn die Kinder sozusagen aus der Wackelzahnpubertät in die Pubertät kommen, dann, Jesper Juhl meinte, dann hat die Erziehung sozusagen, dann können wir gucken, was lief. Sozusagen, also dann funktionieren die Macht schwer oder dann müssen die Strafen dann sehr krass werden und dann wird es nur sozusagen Machtkampf. Und wir haben jetzt eine gute Übungsphase, wo wir Konflikte und ja, dieses Spannungsfeld Autonomie begleiten können und die Beziehung in den Mittelpunkt zu setzen und die Strafen und die Konsequenzen vermeiden.
Genau, das hätte man jetzt auch anders verstehen können. Jetzt haben wir noch die Chance, Macht auszuüben. Klar, wir hätten noch die Chance, aber wir wollen genau das ja meiden, ne? Damit wir dann in der Pubertät nicht die faulen Äpfel ernten, würde ich mal sagen, weil es wären keine guten Früchte. Es wären einfach nur faule, olle Früchte, die wir ernten in der Pubertät, wenn wir nicht in Verbindung geblieben sind all die Jahre und dem Kind beigebracht haben, wer mächtig ist und lauter ist und stärker ist, der gewinnt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, du hast es nochmal klarer formuliert. Ja, es ist, und jetzt kommen halt so Phasen, wo man manchmal, aber jetzt muss ich irgendwie, das geht jetzt noch gar nicht. Und es lohnt sich so, im Vertrauen zu bleiben. Auch wenn man sich manchmal doch die Gefühle in der Zeit.
Achterbahn fahren und das in der Entwicklung vor und zurück geht. Also du meinst doch, es ist nicht, ich meine, es ist ja auch so eine typische Frage, es ist nicht schlimm, wenn die Kinder noch nicht alleine schlafen, es ist nicht schlimm, wenn sie sich nach Mama, Papa, Oma, Opa, wem auch immer sehen und ins Bett gebracht werden wollen und diese Nähe brauchen. Wir brauchen keine Sorgen zu haben, dass sie nicht irgendwann auch in ihrem Bett die Nacht durchschlafen?
Nein, überhaupt nicht. Und gleich, also wir dürfen da volles Vertrauen haben. Und gleichzeitig dürfen wir auch feinfühlig sein und mit ihnen erforschen, ob sie Bock drauf haben. So, also wie ich meinte, es ist so ein Fingerspitzengefühl. Und es gibt tatsächlich so einige Eltern, die sehr viel Sorge haben, dass es zu viel Nähe gibt und denken, jetzt Schulzeit ist, jetzt müssen sie groß werden, jetzt müssen sie wieder schubsen, auch ich bin ja auch Ergotherapeutin, weiß ja genau, dass dann eben die Vorschulprogramme aufkommen, man die Entwicklung nochmal genauer die Finger drauf schaut. Es gibt Listen dann von der Schule, was die Kinder alles für Fähigkeiten haben müssen, um eingeschult zu werden. Also der Druck steigt dann da langsam. Und gleichzeitig sind wir gerade wenn wir schon lange den bedürfnisorientierten Weg gehen, haben wir manchmal auch sehr viel Sorge, nicht die rauszuschubsen und zu viel Druck aufzubauen. Und es ist auf jeden Fall ein Alter, da dürfen wir die Kinder schon auch begleiten und mit denen forschen. Also es kann auch Spaß machen, Flügel.
Beim Haus auch mal schauen, wo sind die Türen, wo sind die Fenster, wo können wir mal nach draußen gucken, weil wenn dann so Anfragen kommen von Klassenfahrten, Übernachtungen irgendwo extern, sich ranzufühlen, bist du soweit, wie kann ich dich dabei unterstützen, so würde ich dich jetzt verstehen, dass du eben deine Flügel langsam ausbreitest, aber ich mache keinen Druck und schiebe dich da noch nicht hin.
Ja, dass wir feinfühlig an der Seite sind. Also gutes Beispiel, Klassenfahrt. Klassenfahrt kommt, Kind hat eigentlich noch nie außerhalb geschlafen irgendwie und das Kind sagt dann, Mama, ich will da nicht hin. Dass ich in dieser Zeit mein erster Satz nicht wäre, nee, dann lassen wir es auf jeden Fall. Nee, ich zwinge dich zu, kann ich gar nichts. Sondern wir dürfen erstmal forschen, oh ja, da ist eine Klassenfahrt. Oh, und dein Gefühl ist, du willst da gar nicht hin. Spannend. Was macht ihr denn da? Wer geht denn da mit? Vor was hast denn du Sorge? Was könntest du gebrauchen?
So, um sich daran zu tasten.
Ja, schön. Ganz klar die Position, du wirst zu nichts gezwungen. Also das ist gerade ein Kind von mir total wichtig, dass jederzeit bei uns war tatsächlich, wir waren in kleinen Elternindies, die haben das schon im Kindergarten erlebt. Und es war total spannend. Ich hatte auch ganz oft, und vielen gehört nie und die müssen das nicht. Und für mein Kind war das ganz wichtig, dass er jederzeit wusste, dass er abgeholt wird, dass er da nicht hin muss. Wir haben bis zum letzten Morgen, aber wir haben ganz viel drüber gesprochen. Wir haben ganz viele Sachen und der ist 5 Zentimeter größer zurückgekommen. Der war so stolz.
Ja.
Und über ein Jahr lang war das Fotoalbum, was er von dieser Fahrt hatte, sein allergrößter.
Also ne, das ist wieder so was Schönes, wenn du sagst, er ist gewachsen und dieses Spüren und mit ihm erleben, dass wir ihm diesen Rahmen geben und diesen Halt sind.
Ja, und auch die Gefühle da waren. Also er hat ganz klar gesagt, Mama, ich habe abends geweint. Und es war so toll, die Tage da. Also es darf so beides dastehen. So, also wir müssen dann auch nicht zusammenzucken. Also so ein erster Kuss, oh mein Kind hat geweint. Mhm. Aber er fand das toll.
Normal.
Das war, ja, genau. Also es war okay irgendwie so. Und auch so, ja, zum Bäcker gehen, es kribbelt dann so. Ja, das ist auch spannend, dieses Kribbeln im Bauch, oder? Wie fühlt sich das an? Willst du da über dieses Kribbeln? Also Renz Polster, der auch, Kinder lieben die Kribbelzone. Wir dürfen sie da auch in die Kribbelzone begleiten. So, nicht schubsen und keinen Zwang und keinen Druck, aber wir brauchen auch nicht Sorge zu haben, die Flügel.
Genau, aber das ist spannend. Ne? Es gibt halt die Kinder, die um diese Kribbelzonen wirklich ewig Kreise drehen und die sofort mit dem Finger reinfühlen und sagen, so, ich will jetzt wissen, wie aufregend ist das. Da möchte ich nochmal kurz zu deinem Eingangsbeispiel zurückkommen mit 5. Es möchte auf den Spielplatz und der große Kreisverkehr. Ist ja so eine Riesenkribbelzone. Und da kribbelt es ja auch bei uns Eltern. Und bei dir hat es gekribbelt, hast du gesagt. Also es ist aufregend. Wie seid ihr damit zum Beispiel umgegangen, mit diesem großen Thema? Oh Gott, jetzt kommt so viel Autonomie auf den Tisch und so ein großer
tatsächlich Wunsch. War das bei uns total spannend, weil wir sich selber verstehen. Wir sind als erstes an diesen Punkt gekommen, dass mein Mann und ich ganz unterschiedlich mit diesen Wurzeln und Flügeln umgehen. Dass wir aus ganz unterschiedlichen Hintergrund kommen. Und es wunderbar ist, dass wir uns gegenseitig haben. Ich war immer ein Kind, die so stolz auf ihre Flügel waren. Und ich hätte ihn tatsächlich gehen lassen. Und mein Mann, für den war das überhaupt keine Chance, überhaupt keine Möglichkeit. So, und es war ganz viel unsere Haltung und uns raus und dann auch, also ich bin sehr auch in die Reflexion, wie bin ich in der Zeit begleitet worden. Also für mich fing da tatsächlich so ein ganz krasser Schritt erstmal an. Und wir haben dann Wege, also es war ganz viel innere Arbeit sozusagen und Partnerschaftsarbeit, ganz spannend. Und wir haben wahnsinnig viel bis jetzt auch gelernt, das ist immer noch so. Aber wir sind inzwischen deutlich mehr angeglichen irgendwie. Und mein Mann kann deutlich mehr sozusagen Flügel unterstützen und ich komme auch mit den Wurzeln besser zurecht irgendwie und kann da. Und wir haben dann also ganz praktisch mit dem Kreisverkehr harte Diskussionen. Das Kind wollte, also das war ihm unglaublich wichtig und es war sehr schwierig, Kompromisse finden, wie, also mein Mann wollte dann immer mit, das ging natürlich gar nicht, dann, ich gehe 2 Meter hinter dir, ging gar nicht, also wir haben wildeste Diskussionen geführt, dann bei Tag und dass der eine dann schon an der anderen Seite ist und wir konnten, es waren harte Verhandlungen sozusagen, irgendwie haben wir es, glaube ich, gemacht, dass mein Mann tatsächlich dann irgendwie so 10 Meter hinten dran ist und ich aber wirklich dann aufpassen musste, dass der Mann auch 10 Meter hinten dran ist und nicht schon vorher aus dem Haus geht, wie, oder dass er, also es war sehr, sehr hart für alle Beteiligten und er ist, glaube ich, dann einmal allein auf den Spielplatz gegangen und was Thema auch gegessen. Es ging ganz doll um dieses auch Ausprobieren und wo ich mich so doll auch noch erinnere, deshalb verstehe ich die Kinder auch so, für mich war das, ganz viel hatte das mit Vertrauen zu tun. Ich spüre noch so in mir, wenn Lehrer mir was nicht zugetraut haben oder mir auf Vorsicht geachtet haben, ich habe so sehr das Vertrauen, also ich dachte, ich vertraue mir nicht, ich kann das doch. So, und gleichzeitig natürlich, also es ist sozusagen physiologisch, es ist normal in dem Alter, dass Wackelzahnpubertisten sich leicht überschätzen. Ich habe ja, der zweite Wackelzahnpubertist ist auch der Superhelden, ist ja total, das ist wichtig für die Zeit, dass sie diese ganzen Entwicklungssprünge.
Ja, das meinte ich mit dem Finger rein, ne? Manche sind halt, die spüren die Angst nicht so und haben die Vernunft noch nicht so verinnerlicht, ganz klar, ganz logisch.
Ja. Weil da sind sie aber das ist auch physiologisch, also dass in diesem Alter um diese ganze, also da passiert ja ganz viel, dieses dann, ganz viele Kinder fangen ja dann mit Lesen und Schreiben und Rechnen an. Noch, das ist will ich auch nochmal den Hörern mitgeben, ganz viel sind so, dann kommt so das letzte Kindergartenjahr. Und ganz viele denken, oh Gott, wie soll mein Kind in einem Jahr in der Schule zurechtkommen? Ich habe auch viel in Kindergärten gearbeitet und auch ganz oft die Pädagogen, ah, wir müssen es jetzt fit machen und wie soll das werden? Wir dürfen in diesem letzten Kindergartenjahr wirklich nur mal so im Vertrauen und an der Seite der Kinder sein. Da ist, entsteht so viel Entwicklung. Auch ich selber, ich habe noch 6 Wochen vor der Einschulung niemals gedacht, dass mein Kind da halbwegs einen Weg in der Schule findet. Er selbst, für ihn war das, er wollte nie in die Schule. Das war ein ganz großes Thema. Und wenn du ihn heute jetzt noch fragst, was war dein schönster Tag im Leben? Meine Einschulung. So, also dieses da Sorge vorhaben und drüber und dann doch diesen Schritt zu schaffen.
Was das aber für ein Thema ist, ne? Doch wieder diese Einschulung, die so, wow, wie die Hochzeit oder fürs Kinderkriegen, was weiß ich, was so für Etappen im Leben kommen, die so eine Bedeutung haben.
Da können wir über die Einschulung können wir nochmal einen extra Podcast machen.
Ja, sehr gerne, weil das ist wirklich ist ein spannendes Thema. Und ich fühle da auch viel in der Vorschulzeit, dass wir so auch als Fachkräfte viel denken, oh Gott, ich muss und ich gucke in die Zukunft und wünsche mir immer so sehr, dass wir in dem Moment bleiben und das jetzt, auch gerade in dieser Phase, das jetzt so mehr zelebrieren und mit den Kindern sind, als immer wieder zu überlegen, wo geht's denn mal hin, was musst du schon können, wo sollst du mal stehen? Weil das macht für mich, das sind immer so große Worte und es macht so Angst. Und ja, dann ist das, was du gerade ja auch gesagt hast, dieses Vertrauen, was macht das mit einem Kind, wenn ein Lehrer oder auch die Eltern sagen, du kannst das nicht. Du kannst das und noch nicht mal das noch nicht, sondern du kannst das nicht.
Ja, sollten, ja, genau. Auch genau, das ist eben auch dieses Verhalten bewerten. Es ist viel spannender, wenn wir uns daneben setzen. Und forschen und gucken, was bedeutet das, was ist hier wichtig. Und ja, du kannst das nicht und dieser Druck, also das erlebe ich auch ganz viel in der Vorschulzeit. Und alleine sich da auf diesen Druck rauszunehmen, als Pädagoge, als Eltern, das ist eine, gleichzeitig liebe ich. Ich liebe diese Arbeit, weil du siehst einfach nur Wachstum. Und es ist so unglaublich, wie diese Kinder in diesem Alter sich entwickeln und über sich hinauswachsen. Und es hat halt so ein Tempo und so krasse Sprünge, dass es dann halt immer mal wieder emotionale Explosionen gibt auf allen Seiten. Also die Kinder haben ja auch damit die körperliche Komponente gar nicht, aber auch körperlich, Kinder haben ja auch rein auf den Knochen viel Wachstumsschmerzen, weil sie einfach so schnell wachsen. Diese Wachstumsschmerzen gibt es sozusagen emotional genauso auf Kinderseite und wir Eltern auch manchmal, wenn unser Kind dann da plötzlich alleine auf den Spielplatz gehen will. Ja, oder wenn es plötzlich in der Schule ist und wir sehen, also ich glaube, Wachstumsschmerzen passen in dieses Alter auch.
Ja, manche haben das ganz, ganz stark, ne, dass die nachts aufwachen und wirklich weinen. Ja. Du hast nochmal angesprochen, klar, emotionale Explosion, darauf kam wir schon öfter zu sprechen, aber ich weiß, dass ich auch viele, viele Hörer und Leserinnen habe, die arg damit zu tun haben, wenn Kinder wirklich explodieren. Also so dieses komplette, ich gerate außer mich. Also ein Kind gerät außer sich, tobt um sich, zerstört Gegenstände, haut, schlägt gegen die Eltern. Hast du da noch einen vielleicht abschließenden Rundumschlag, weil klar, wir können uns das Eisberg-Modell immer zu Rate ziehen.
Genau, das wäre jetzt tatsächlich dein
Einstieg und zu schauen, dass wir selbst nicht drauf anspringen und sagen, ich nehme es jetzt persönlich und liefere diesen Ping-Pong-Effekt.
Also einfach, ja, einfach den Eisberg, also immer wieder dieses Verhalten als Signal halt sehen. Was ist darunter eigentlich? So, also jedes Verhalten hat sozusagen in dem Kontext einen Sinn. Und wir dürfen forschen. Also wenn wir uns nur an diesem Verhalten auftun, erfahren wir auch nichts. Wir erfahren überhaupt nichts über den Menschen gegenüber. Das macht man nicht. Danke, bitte. Weiter. Kann ich 100% dir erzählen? Das weiß er. Braucht man nicht drüber zu reden, machen wir noch eine Strafe, cuttet sozusagen noch total die Verbindung. Kind weiß nichts über mich, ich weiß nicht über das Kind. So, ja, es ist anstrengend, unglaublich anstrengend. Mit Aggression bist du ja auch absolut im Thema.
Und doch ist es immer so schön, das auch nochmal aus einem anderen, also aus einem anderen Mund zu hören und von einer anderen Professionsseite eben, wie du berätst und begleitest in solchen Momenten, weil ich wer mir folgt, weiß, ich gehe sehr ähnlich vor. Dennoch ist es manchmal sehr, sehr schwierig und besonders auch schwierig, wenn man vielleicht noch Großeltern im Nacken hat oder andere Menschen, die darauf anders reagieren. Wie schwer ist es dann auch, sein Blick und seine Haltung der treu zu bleiben? Weil man kommt ja dann doch ins Wanken und man denkt, Mensch, aber jetzt mit 5, 6, 7 kommt das immer noch und immer noch, diese Gefühlsexplosion. Und aufgrund meines Wissens und aufgrund meiner Reflexion und der vielen Jahre gelingt es mir persönlich auch immer besser, ruhig zu bleiben und dahinter zu blicken. Aber ich weiß, dass es für viele einfach unglaublich, unglaublich schwierig ist.
Es ist unglaublich schwierig. Es ist unglaublich schwierig und ein Faktor ist, mich auch immer, also genau, die Faktoren Kinder besser verstehen, mich selber besser verstehen und auch sozusagen das Dorf, in dem ich lebe. Manchmal habe ich das nur virtuell und manchmal habe ich das auch vor Ort. Muss ich immer Tag und Nacht mit der Nachbarin auf dem Spielplatz stehen oder sein, die ständig sagt, es geht gar nicht. Muss ich zu jedem großen Geburtstag, wo die 25 Omas da sitzen und sich total empören? Oder habe ich Menschen, die eine ähnliche Haltung haben? Oder habe ich, für mich war das und ist genau in einem virtuellen Raum. So, dass es einen virtuellen Raum gibt mit Menschen, die den gleichen Weg gehen.
Ja, das nehme ich auch als eine ganz große Stärke für so viele da, die sich auch auf den Weg machen und sagen, Mensch, ich möchte das anders, ich bin dabei. Ja. Und es ist, ich denke, das kannst du auch bestätigen, es ist ein jahrelanger Prozess. Es ist einfach ein jahrelanger Prozess. Ja.
Und genau, und was
wenn wir verstehen, das finde ich halt so wichtig und du hast so viele Punkte gesagt, auch was im Gehirn funktioniert, was alles in Entwicklung ist, was da gerade passiert, wenn wir uns auch immer wieder darauf besinnen und so tollen Expertinnen wie dir zuhören und denen folgen und schauen, hey, ich will das auch verstehen, damit ich mein Kind besser verstehe, weil so gelingt es mir, das besser einzuordnen und nicht zu beurteilen oder zu verurteilen.
Ja, genau und auch immer, also ich bin mir wirklich sicher in meiner Haltung. Und ich habe mein Dorf und ich bin da ein ganz Stück. Und doch kommt man manchmal von einem Lehrergespräch und überlegt nochmal kurz. Es ist eben Alter, dann die Pädagogengespräche noch im Kindergarten und so. Also es gibt im Schulalter dann wieder nochmal genau, und du sagst, jetzt ist aber 5 und gut. Also man bekommt viel Verunsicherung wieder von außen. Und es ist sehr unterschiedlich. Wir haben großes Glück, teils mit unseren Lehrern. Und ich glaube, es gibt immer mehr Glück irgendwie so und es gibt aber auch eben nicht so viel Glück. Und dass wir einen Rückhalt haben und einen Rückhalt auch suchen und es bewusst suchen. Also das finde ich auch ein wichtiger Schritt, wo wir nochmal sozusagen dran schrauben können. Wie suchen wir uns einen Rückhalt? Dass wir da bei uns bleiben. Und es ist auch okay. Also auch ich komme manchmal in die Situation, wo ich denke, und und gleichzeitig ist das auch immer wieder wichtig, so nochmal offen zu haben. Wenn ich mir immer sicher bin, Weg A ist das einzigste alles. Also es nimmt uns ja auch sozusagen ein bisschen, das macht uns Scheuklappen auf, wenn wir nur einen Weg. Und wenn wir immer mal wieder unseren Kompass dann auch ausrichten. Was ist mir wichtig? Okay, das ist mir wichtig. Ja, das ist mir wichtig. Ist es mir dann wichtig? Und was ist die Sorge? Wir haben mal gehört, der Tropf ist gelutscht, das lernt er dann nicht mehr. Glaube ich nicht dran. Trotzdem habe auch ich eine Weile in den Situationen dann hier gehabt, die Lehrerin würde jetzt sagen, der Tropf ist gelutscht. Nee, glaube ich nicht dran. Also das war nochmal so ein bewusster Schritt, den ich auch immer wieder gehen musste nach einem gewissen Lehrergespräch.
Und das Vertrauen in euch als Familie, das Vertrauen in deine Kinder und einfach auch dieser gewaltfreie Weg auf eh und je, weil ich denke auch, das ist die einzige Möglichkeit, unseren Kindern die Vorbilder zu sein, die wir uns wünschen, zu Menschen, zu denen sie sich entwickeln, mit unseren Werten, die sie ihr Leben lang einfach erfahren. Und auch mit unserer Fehlerfreundlichkeit, dass es eben auch einfach mal anders sein kann und wir auch Menschen sind, die Gefühle haben, Emotionen haben, unerfüllte Bedürfnisse und auch unsere Spitze des Eisberges manchmal, ja, ganz schön spitz ist, oder?
Ja,
genau. Und das und gehört dann, dazu.
Ja, und uns dann genauso liebevoll in den Arm nehmen, wie es unsere Kinder auch brauchen.
Ja, das ist ganz wichtig. Das ist schön, dass du es nochmal sagst, auch mit der Achtsamkeit, uns liebevoll in den Arm nehmen, uns verzeihen. Und manchmal auch, das hatte ich von Valentin, so ein schönes Bild, wenn wir mal wieder über die Stränge geschlagen haben, zu überlegen, okay, was würde ich meiner besten Freundin jetzt sagen?
Ja.
Und wie würde ich da sagen, Mensch, bist ausgeflippt? Ja, Mann, das kann doch passieren. Und wie streng bin ich mit mir selbst und uns doch öfter auch die beste Freundin sein dürfen, der wir zuhören und sagen, hey, komm. Es ist okay. Es ist, ne, wir können damit leben. Es geht weiter und steh dazu, trag die Verantwortung dafür und dann ist, dann geht's weiter.
Ja, also das ist ganz wichtig und also es ist ein wichtiger Bestandteil, auch wirklich aus meiner Arbeit und
Ich mache sonst mal Pause, ist kein Problem.
Ist es okay, wenn ich jetzt eine kleine Werbung, also wenn ich würde jetzt halt erzählen, dass ich dieses dann anbiete, was da für Punkte sind?
Ich würde sogar auch sagen, jetzt, wenn wir jetzt zum Ende kommen, dass ich dich jetzt einfach bitten würde, wirklich mal kurz zu sagen, wo du Eltern auch begleitest und was noch Punkt ist. Also wegen mir mache ich jetzt nochmal richtig Werbung für dich, für die, weil ich sehe gerade, es gibt einige verzweifelte Eltern, wirklich, die gerade einfach nicht weiter wissen und die wirklich betteln nach, ich brauche irgendwie Unterstützung. Von daher, ja, go.
Ja. Genau, also dieses Dorf sozusagen, gemeinsam diese Strecke gehen, das ist mir wirklich wichtig und das habe ich sehr auf meinem Weg gefunden und das ist, habe ich jetzt sozusagen auch ganz viel gebastelt und gemacht und möchte das so gern weitergeben. Und auch nochmal meine Expertise sozusagen auch reinzugeben als wirklich bindungs- und beziehungsorientierte Elternberaterin, auch noch als Ergotherapeutin und natürlich auch als Mutter. Und was ist gerade genau sozusagen kostenfrei als Geschenk, das war noch so ein Ostergeschenk für alle, gibt es die drei Bausteine, was wir brauchen für eine bindungsstarke Schulzeit. Wir haben teilweise schon drüber gesprochen. Und ja, was ich jetzt auch gerade für uns jetzt in dieser Corona-Zeit habe, dass wir eine Strecke gemeinsam gehen, dass wir 6 Wochen gemeinsam gehen können und uns wirklich dann damit beschäftigen, so grundlegend einfach eine Basis, eine Sicherheit, um eben, ich sag, bindungsstarke Schulkindzeit. Was möchten wir, um unsere Kinder bindungsstark durch diese Zeit begleiten? Und das ist können wir, wenn wir gerade sozusagen reinstolpern mit den 5-Jährigen, aber es kann auch sein, 8-, 9-Jährige, das stolpert in der Schule. Wir merken, Mensch, die Konflikte, die berühren uns doch ganz schön. Da können wir einfach ein Stück gemeinsam gehen. Und es werden Punkte eben sein, dass wir erstmal Fokus machen, was sind die Werte in unserer Familie? Was möchte ich da machen? Und dabei ist mir wichtig, dass ihr nicht meine Werte übernehmt, sondern dass jede Familie ihre Werte findet. So, wir gehen nochmal sehr ein, was ist eigentlich die Entwicklung, was ist kognitiv die Entwicklung, was ist emotional die Entwicklung, auch körperlich die Entwicklung, nochmal Thema die Sexualität der Kinder, wie begleiten wir sie, was ist da auch notwendig von uns Eltern, ganz speziell, wir sind auch im Podcast nochmal drauf gekommen, Corona-Zeit für diese Kinder, diese Einschränkung, was ist ihnen wichtig, wie können wir sie begleiten, wie können wir die Selbstwirksamkeit da rein. Wie machen wir das mit diesem Home-Learning, was jetzt auf uns alle einsteht? Und wie können wir da in der Verantwortung für unsere Beziehung bleiben? Weil wir haben die Verantwortung für die Beziehung, die können wir nicht abgeben an die Schule. Und trotzdem sind wir in diesem System Schule drin. Auch da gucken wir, was ist das eigentlich für ein System? Wie finden wir unseren Weg? Wie können wir auch in einem guten Dialog mit den Lehrern sein. Also ich finde Dialog, wieder Bindung und Beziehung, wie können wir Elterngespräche mit Lehrern, was stärkt uns, was brauchen wir dafür? Und eben durch die Brücke, ein ganz wichtiger Teil ist die Selbstversorgung. Wie gehen wir mit uns um? Also auch das darf Raum darin haben, unsere Kinder da zu begleiten. Wie gehe ich mit mir um? rein emotional von der Haltung, wie du vorher meintest, meine beste Freundin sein und aber auch ganz praktisch, wie sorge ich für mich, wo finde ich meine Fenster? Noch viel präsenter jetzt in der Corona-Zeit. Die Idee dazu ist vor der Corona-Zeit entstanden und ich merke,
ja, es ist ein Thema. Es ist
wie gut ich vorher mir da schon drauf und es ist jetzt genau noch viel mehr eine Herausforderung, wie und also es war vor Corona schon wichtig, dass wir Selbstfürsorge betreiben.
Natürlich, klar.
Es war aber vorher schon schwierig und jetzt ist es noch schwieriger und noch wichtiger.
Und überhaupt erstmal wieder den Bogen zu seinen eigenen Bedürfnissen zu spannen, die im Blick zu haben, wundervoll. Ja. Ich packe alles in die Shownotes, ich packe alles rein. Also wer sich Begleitung, Unterstützung wünscht, wundervoll, meldet sich bei dir.
Genau, und ich freue mich total, wir werden eine schöne Gruppe sein und werden einfach eine Strecke gemeinsam gehen, dass wir nicht alleine, wir sind eben, Verbindung ist so wichtig, ganz viel geht gerade nicht an Verbindung, aber ich wünsche mir dann wahnsinnig, ja, eine Verbindung, um gemeinsam diese Strecke zu gehen.
Toll.
Genau, und genau, was ich auch noch, also es wird auch Thema sein, einfach Alltag. Wie können wir uns strukturieren, was tut gut, wie gehen wir mit Regelungen um, brauchen wir Regeln? Hausaufgaben oder genau eben dann Home Learning.
Welche Rolle bediene ich? Ne? Das ist ja auch ein großes Thema. Was bin ich? Bin ich überhaupt Lehrer? Muss ich in die Lehrerrolle? Wer bin ich? Bin ich nicht auch Mama, Papa? Genau. Großartig.
Genau. Toll. Und natürlich auch die Kommunikation. Genau. Also ich freue mich, ich frage mich ein bisschen gerade, wie ich diese ganzen Sachen in die 6 Wochen packen kann. Aber ich habe...
Du strukturierst das.
Genau. Also die Struktur habe ich genau. Aber es ist unglaublich viel und ich freue mich da einfach.
Ja, das sind immer... Ja. Das ist so ein Lebenscoaching, ne? Und jeder steht an einem anderen Punkt und kann vom Buffet, wie du immer so schön sagst, was anderes wahrscheinlich für sich mitnehmen. Ich danke dir von Herzen für diese spannende Stunde über die Wackelzahnpubertät. Es war ein Rundumschlag, wirklich. Wir haben viel darüber gesprochen. Was ist es? Was verändert sich? Wie können wir damit umgehen? Beispiele gebracht, sind auf die Kommunikation eingegangen. Großartig. Also ich denke, es war für viele was, oder ich hoffe für alle was dabei. Ich hoffe auf ein weiteres Mal mit dir. Es macht großen Spaß. Vielen, vielen Dank.
Und ich danke dir auch. Bis bald, würde ich sagen.
Zum nächsten Mal, genau. Ja. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Folge Nummer 13 mit Kirin. Wenn ihr Lust habt, noch die 2 vorherigen Folgen mit uns zu hören, da ging es um Belohnungssysteme, Verhaltensampeln im Einsatz in Kita und Grundschule und ja, was wir so Eltern und Fachkräften mit auf den Weg geben wollen zum Thema Belohnung, Bestrafung. Weitere Infos, weitere Artikel zu den Themen findet ihr wie immer auf meinem Blog www.kindheiterleben.de und auch regelmäßige Impulse auf Instagram und Facebook. Hat euch der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne ein paar Sterne und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ihr einen Kommentar dalasst und wir so in Austausch gehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.